Starke Kinder brauchen starke Eltern. Der Podcast, der dabei begleitet, wie Kinder zu starken Menschen heranwachsen, um all ihre Potenziale zu entfalten. Es braucht dafür nur eins. Es braucht starke Eltern. Dieser Podcast begleitet dabei, Stärken zu erkennen und zu leben, damit Kinder ihre ebenso sehen. Das ist der Schlüssel zum Erfolg unserer Kinder.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Starke Kinder brauchen starke Eltern, der Podcast, der dich dabei begleitet zu wachsen, damit dein Kind wachsen kann. Ich, Fritzi Quiel, Mutter zweier Kinder und Lerntherapeutin, begleite Eltern und ihre Kinder beim Entdecken ihrer Stärken. Zu erkennen, dass man Unterstützung braucht, das ist stark. Gemeinsam mit Caroline gehe ich der Frage auf den Grund, ob Schwierigkeiten beim Lernen etwas mit Dummheit zu tun haben. Hallo Caroline.
Hallo. Ja, mein Auftrag an einer Grundschule war, wir schreiben einen Mathe-Test. Hier sind zwei Schülerchen, übe doch mal mit ihnen ein bisschen, was drankommt. Und ich habe dann einen tollen Raum zur Verfügung gestellt bekommen, setzte mich also an den Tisch, um mit Klötzerchen das 1x1 zu üben. Und dann sagt einer der beiden Jungs, mit mir brauchst du eigentlich gar nicht üben, ich bin Mathe bescheuert, ich bin da dumm. Er sagte es zwar mit einer Portion Humor, doch was steckt alles dahinter, fragte ich mich. Er stellt sich damit vor, ja, mir vor, er kennt mich gar nicht, wir kennen uns nicht. Das ist doch total schade, dass er sich da für dumm hält von vornherein. Warum macht er das?
Ja, das ist, glaube ich, eine sehr gute Frage. Was ist eigentlich Dummheit? Oder was ist Dummsein? Wann benutzen wir das? Wir sagen zu uns selber, dass wir dumm sind, wenn wir irgendetwas vielleicht gemacht haben, was unüberlegt war, wo wir direkt im Anschluss wussten, ah, verdammt, war nicht richtig.
Wo auch andere sagen oder besser waren und ich selber dann feststelle, ich bin nicht so gut. Ich bin da dumm. Bin dumm. Mensch, ich bin dumm. Oder ah, bin ich doof. Ne? Also sagt man ja genau. So schnell.
Ja. Und ich glaube, wenn wir das immer wieder selber erfahren am eigenen Leibe, dass wir etwas eben nicht so gut können wie andere oder vielleicht das auch in irgendeiner Form gespiegelt bekommen, dass wir dann eben zu diesen Formulierungen auch bewusst greifen und das vielleicht gleich als Schutzfunktion direkt, so wie du es erfahren hast, ja mit auf den Weg geben. Ich bin eben dumm, erwarte bitte nicht so viel von mir. Mhm. Und wenn ich hier was mache, puh, wird schon nicht funktionieren, es wird nicht klappen.
Hat er da jetzt eine Lernstörung oder eine Lernschwäche oder was hat ihn das so einfach sagen lassen?
Also da müsste ich auch tausende von Lernschwächen und Schwierigkeiten haben, weil auch ich sage ja immer mal wieder zu mir, meine Güte, das war richtig doof gerade oder dumm von mir. Ich glaube, da muss man das ein bisschen auseinandernehmen, was für Schwierigkeiten oder Schwächen oder auch Problematiken es gibt oder wie vielleicht auch die Entwicklung ist. Gehen wir mal davon aus, weißt du, in welcher Klasse dieser Junge war?
Der ist dritte Klasse. So. Genau, 3b.
Also du kannst davon ausgehen, wenn er sich dir schon so vorstellt, dass er, was das Thema Mathematik angeht, sicherlich von Anfang an Schwierigkeiten hat. Oder es gab irgendwann einen Moment, wo er einfach raus war oder kein Interesse mehr hatte. Was auch immer dazu führte, dass er jetzt Schwierigkeiten hat und diese da eben mit Dummheit abgetan hat.
Ich sagte Probleme, du sagst Schwierigkeiten. Es gibt noch das Wort Schwäche und Störung natürlich. Sind alles verschiedene Eigenschaften, ne?
Ja, das ist auch, ja, welches Wort benutzt man an welcher Stelle? Wir fangen mal mit dem vielleicht schwersten und stigmatisierendsten Wort vielleicht an, der Störung. Wir zäumen mal das Pferd von hinten auf. Also eine Störung, von einer Störung spricht man, wenn es eine amtliche medizinische Diagnose gibt. Wenn also ein Psychologe das Kind durchgetestet hat, in Rechtschreibtests, in Mathe-Tests, was auch immer da die Problematik war, warum man etwas zu testen hat. Bei einer Störung muss eben auch ausgeschlossen sein, dass das Kind nicht ausreichend beschult wurde. Also wenn ich jetzt 6, 7, 8 Wochen oder häufig einfach krank bin, weil mein Gesundheitszustand das nichts anderes hergibt und ich dadurch viel Stoff verliere, natürlich habe ich Lücken und mir fehlen Zusammenhänge. Und ich habe vielleicht auch bin schwach oder habe Schwierigkeiten in einem Thema, aber dann habe ich noch lange keine, sofort eine Störung.
Also Störungen sind quasi so irreparabel.
Es ist nicht irreparabel, aber dieser Begriff, ich weiß nicht, wann dieser Begriff geprägt wurde, das weiß ich tatsächlich nicht, aber es muss auch ausgeschlossen sein, dass beispielsweise die Augen oder die Ohren beeinträchtigt sind. Weil wenn ich nicht gut hören kann, dann habe ich Schwierigkeiten natürlich auch mit dem Sprechen. Und wenn ich Schwierigkeiten mit dem Sprechen habe, habe ich auch zwangsweise ein wenig verbunden Schwierigkeit mit Schreiben. Weil wenn ich Laute nicht mit dem Mund artikulieren und formulieren kann, wie soll ich sie dann ins richtige Schriftbild bringen? Also das muss, wir gehen hier von einem körperlich gesunden Menschen aus, mit einem normalen IQ, der eben in einer Thematik große Schwierigkeiten hat, die im Vergleich zu seinen Altersgenossen oder in seiner Altersgruppe auffallend schlecht ist. So. Und das, wie gesagt, muss dann ein Psychologe durch Testungen eben herausfinden. Dann sprechen wir von einer Störung. Alles, was davor ist, ist vielleicht genauso schwierig oder die Problematiken sind vielleicht dieselben, die das Kind hat. Aber wenn in der Schule ein Lehrer feststellt, oha, die Rechtschreibfähigkeiten und Fertigkeiten sind im Vergleich ziemlich, ziemlich schlecht, da ist sehr viel Rot auf dem Papier, dann kann auch dieser eine Schwierigkeit feststellen, eine Problematik. Aber dann ist es eben nur eine Schwierigkeit im Lesen und oder Schreiben.
Was dann auch psychologisch wirkt, ne? Und man damit arbeiten kann. Es geht aufwärts, es ist nicht etwas, was gesetzt ist und jetzt bin ich gestört und fertig aus, sondern die Schwierigkeit lässt sich vielleicht wieder zu einer Leichtigkeit umformen. Aber was gibt es? Gibt es, es gibt doch eine Liste quasi an Schwierigkeiten, mit denen du dich beschäftigst, oder?
Was genau.
Gehört da alles zu?
In meiner Arbeit tatsächlich sind überwiegend Kinder mit Schwierigkeiten im Lesen und Schreiben und Rechnen. Sie bringen alle irgendwie auch Herausforderungen, will ich sie jetzt mal nennen, mit im Bereich der Konzentration, der Aufmerksamkeit. Der ein oder andere hat vielleicht auch motorische Herausforderungen beim Schreiben, der sehr verkrampft vielleicht unterwegs ist. Und wenn ich sehr fest den Stift halte, dann ist das anstrengend, dann kostet mich das Kraft.
Passiert sowas durch Stress? Oder durch, muss ja nicht immer eine Krankheit dahinter liegen, also eine körperliche Krankheit, ne? Sondern auch eine psychologische.
Also ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht Stress oder auch dazu führt, vielleicht den Stift, weil ich auch den Anspruch vielleicht habe, besonders schön oder so irgendetwas schreiben zu müssen, dass ich dadurch den Stift vielleicht fester halte, verkrampfe. Aber ich glaube, da müssten wir den Ergotherapeuten fragen, was da der Hintergrund ist. Weil das wäre, diese motorischen Sachen wären ein Aufgabenbereich, den der Ergotherapeut gut behandeln kann.
Und wann wird jetzt so eine Schwäche oder Schwierigkeit zur Störung? Wie passiert so ein Verlauf? Also oder gibt es das gar nicht?
Also ich glaube ja, ich kann, wenn ich eine Schwierigkeit, bleiben wir mal bei dem Begriff, im Lesen und Schreiben habe, solange nur der Lehrer drauf guckt und da einen standardisierten Test macht, der mir das bestätigt am Ende, dann habe ich halt eine Schwierigkeit im Lesen und Schreiben, guckt der Psychologe drauf, sage ich jetzt mal, mit den ganzen Testungen drumherum, habe ich vielleicht am Ende auch eine Störung. So ist mein Verständnis. Also für die Arbeit, für mich als Lerntherapeutin, ist es nicht relevant, was da die Diagnose ist. Für mich ist wichtig, welche Fehler macht das Kind beim Lesen und Schreiben oder beim Rechnen? Mit welchen Herausforderungen und Schwierigkeiten hat dieser Mensch einfach zu kämpfen, um dafür die adäquaten Lösungen zu finden?
Mit welchen Herausforderungen hat das Kind zu kämpfen?
Naja, erstmal sich mit der Materie auseinanderzusetzen. Ne? Ich meine, alles, was uns nicht leicht fällt, was uns schwer fällt, schieben wir gerne von uns weg. Wir finden Ausreden, wir finden die Möglichkeit, den Menschen ins Gespräch zu verwickeln. Wir finden Möglichkeiten, aus der Situation rauszugehen. Aber um natürlich Veränderung zu erreichen, müssen wir uns dieser Situation stellen.
Ohne ja, klar, geht's nicht. Man geht sehr ungern in eine Situation, wo man sich selber eigentlich gar nicht mag, ne, und Misserfolge ja. hat und auch da die, ja, keine Erfahrung darin hat, sich wohl und gut zu fühlen.
Ja.
Und als Kind denke ich schon, dass es ziemlich schnell geht, dass man sagt, ich kann das nicht. Ich kann nicht so hoch springen wie der Rüdiger oder so. Ich
und
kann
an
das
der
einfach
Stelle ist die
nicht.
Frage, musst du auch so hoch springen wie Rüdiger?
Genau, ja, muss man nicht. Und diese Überforderung dann wahrscheinlich, es zu müssen, warum auch immer der Anspruch daran ist, naja, das wird in der Schule
ein... Ob du willst oder nicht, du vergleichst dich ja mit deinen Klassenkameraden.
Mhm.
Vielleicht sind auch dann Geschwister zu Hause, die da besonders gut drin sind.
Mhm.
Und
genau, ja.
Mein Bruder war 1,5 Jahre älter. Ich musste mir öfter mal anhören, dass er doch, warum denn, und ich nicht so gut in Mathe und Physik bin wie er.
Mhm.
So. Und ich glaube, da entsteht ja auch ein Vergleich oder dann vielleicht auch Gedanken, okay, der hat den, meine Mama hat meinen Bruder lieber oder so, weil solche Sachen.
Mhm.
Und das natürlich erhöht ja den Druck ungemein.
Ja, und auch wenn man Altersgenossen jetzt nimmt, dort ist der eine auch langsamer als der andere, einfach weil wir in unserem eigenen Tempo gehen.
Ja.
Ne? Aber wie bekommt man jetzt denn die Kinder dazu, sich mit den Schwierigkeiten zu beschäftigen?
Ich glaube, unser Lieblingswort?
Spiele. Spiele
Nein,
spielen, die
Beziehung.
Das irgendwo... Beziehung, ja.
Beziehung.
Okay. Mm.
Das durchzieht sich ja so ein bisschen. Es geht immer um Beziehung. Das heißt, die Grundvoraussetzung für eine gute Zusammenarbeit zwischen wem auch immer ist eine gute Beziehung, dass wir einander mögen, dass die Chemie stimmt.
Mhm.
Weil wenn du den Menschen, der mit dir arbeiten soll, wenn du den doof findest, dann wirst du, vielleicht machst du widerwillig mit. Dann ist aber auch hier die Frage, schön, dass du mitmachst, aber wie viel bleibt wirklich hängen? Welchen Mehrwert kannst du für dich daraus generieren? Als wenn du dich wohl und aufgehoben fühlst, wenn du auch mal von deinem Problem mit den Freunden erzählen kannst, wenn du einfach auch hier wieder wahrgenommen wirst, dann ist natürlich der Raum zum Lernen und auch das eigene Wohlbefinden viel besser und viel größer und dadurch kann man dann auch natürlich anders nachhaltiger arbeiten. Also Beziehung.
Und dann natürlich auch mit Aufgaben, die sie bewältigen können. Ne? Man schiebt sie doch jetzt nicht in den Anspruch jetzt des Mathe-Tests. Also das hat eigentlich nicht so richtig funktioniert,
ja, ich
die
glaube,
Aufgaben
die Beziehung,
dann mit ihnen lösen zu wollen.
Genau, ich glaube tatsächlich, wenn wir jetzt beispielsweise ein Kind haben, sage ich erstmal 5. Klasse, was merklich Schwierigkeiten im Rechnen hat und nicht nur, weil es die Technik nicht verstanden hat, sondern weil da wirklich so grundlegende Dinge einfach fehlen, dann wäre es nicht schlau, mit dem Stoff anzufangen. Weil wir wissen ja, dass das Kind da ein Problem hat. Also warum dann nochmal in der Wunde drin rumstochern? Also meine Aufgabe ist es, herauszufinden, bis wohin funktioniert es sehr gut und an welcher Stelle kommen wirklich die Schwierigkeiten? Und woran liegt es? Ist es ein Verständnis, was fehlt? Ist die Technik, die genutzt wird, vielleicht nicht optimal? Also so, das ist so, ich bin so Forscher.
Wie würdest du bei Mathe-Schwierigkeiten jetzt wie bei dem Jungen ansetzen? Also wo würdest du, wie fängt man an, herauszufinden, wo er Fähigkeiten hat und wo die Grenzen sind?
Also sehr häufig kommen die Eltern, wenn sie, oder erzählen mir die Eltern, wenn sie bei mir sind, dass das kleine 1x1 nicht sitzt.
Ja. Aber das muss einfach geübt werden, oder? Das geht nicht jetzt mit Tricks.
Klar, es geht alles mit Tricks. Wir arbeiten hier nur mit Tricks. Nein, aber worauf ich hinaus will, auch das kleine 1x1, das basiert auf der Addition, auf dem Plusrechnen. So, wenn ich das natürlich nicht verstanden habe, wie die Logik ist, dann fällt mir das andere auch schwer zu adaptieren. Und ich bin an der Stelle auch kein Freund vom Auswendiglernen. Ich möchte, dass die Sachen verstanden werden, wirklich begriffen werden und dass ich einen Plan B habe, wenn ich mal etwas nicht weiß, trotzdem zum Ziel zu kommen. Also ich bin ein Stratege. Und das versuche ich mit den Kindern dann auch umzusetzen. Das heißt, bei einer Rechenschwäche, wenn ich dann auch noch erfahren habe, okay, oder ich kriege es mit, dass das Kind zählt mit den Fingern oder benutzt irgendwie die Finger als Hilfsmittel, da sehe ich, dass Rechnen als solches noch nicht etabliert ist. Also dieses Kind hängt noch im Zählen. Mhm. Und es mag im Kleinen gehen, im Großen wird es schwierig. Mhm. Und da würde ich würde dann erstmal eiskalt ganz unten im Kleinen anfangen, Zahlenraum bis 10, Zahlenraum bis 20, wie gut sind die Zerlegungen, wie gut lässt sich über den Zehner rechnen, welche Strategien sind da? Mhm. Und da muss man schauen, mit welchem Material man arbeitet.
Und wie geht man vor, wenn das jetzt eine Gruppe ist? Weil das ist doch wirklich was ganz Individuelles.
Gruppe ist dann natürlich schon eine Herausforderung. Auch hier würde ich erstmal, also ich habe die Situation, dass ich mit 4 Kindern arbeite oder arbeiten kann, die laut Schule rechenschwach sind.
Ja, genau. Okay.
Und bei dem einen würde ich es auf jeden, bei dem einen oder anderen, wie gesagt, kann man das sehr gut, würde ich sagen, ja, okay, da bin ich total bei dir. Bei anderen weiß ich noch nicht, ob es eher Konzentration und Aufmerksamkeit ist, die da hinderlich sind, weil ne, der Fokus immer wieder wegrutscht und man mit anderen Dingen beschäftigt ist. Mhm. Ich würde da theoretisch erstmal genauso vorgehen. Solange ich nur eine kleine Gruppe habe, fange ich von mir aus eben mit diesen Sachen an, habe ich auch getan, und dann kristallisiert sich sehr schnell raus, wie schnell ist der eine, was fehlt dem anderen, und dann im Ideal so individuell wie möglich.
Aber ja klar, so Gruppen mit ähnlichen Schwierigkeiten, die natürlich so zusammenfinden lassen, ne? Ja. Und ist das bei der Leserechtschreib genau das Gleiche? Oder wie würdest du jetzt dort anfangen? Mit was würdest du anfangen?
Naja, die Grundstrategie natürlich auch hier von, wir fangen bei etwas an, wo ich davon ausgehen kann, das kann das Kind. Sag mal so, bei einer Rechtschreibschwierigkeit hilft es mir schon sehr, wenn ich von diesem Kind eine Schriftprobe habe. Also zu wissen, ich meine, ich, wie gesagt, das ist, wie gesagt, aber auch meine persönliche Meinung, ich muss ja ein Kind nicht nochmal durchtesten, wenn ich sehe, da sind unfassbar viele Fehler. Für mich sind gar nicht die Anzahl der Fehler interessant, sondern welche Fehler macht das Kind? Wenn ich also ich habe Schüler gehabt, da konnte man wirklich kein Wort entziffern. Da wurden Buchstaben aneinandergereiht, aber es war nicht möglich, den Inhalt herauszufiltern. Also bei diesen Kindern muss man ganz weit vorne anfangen. Da geht es wirklich, da können die Laute ja gar nicht richtig. Die Laute, die wir formulieren, jedes Wort besteht aus Lauten, können wir gar nicht in Buchstaben umsetzen. Habe ich aber ein Kind, wo ich sehe, okay, ich kann jedes Wort inhaltlich greifen, aber die Rechtschreibung stimmt nicht, weil beispielsweise EI ist I und AI ist I. Wenn wir es sprechen, hören wir die Rechtschreibung nicht. Das sind wieder Sachen, gerade dieses Beispiel, du kannst ein I, ob mit EI oder AI, ich kenne keine Regel, die mir hilft, um es abzuleiten, wann es mit EI oder AI ist. An der Stelle ist die Strategie lernen, merken. Merken und lernen in allem, was ich tue, geht eben nur, indem ich es anwende, wiederhole und schreibe.
Ist die Therapieform dieselbe, wenn ich ohne Diagnose komme und einem mit?
Also ich mache da keinen Unterschied.
Okay.
Für mich ist das, wie gesagt, das eine ist die amtliche Bestätigung von dem, was ich eigentlich schon sehe. Der Vorteil, sagen wir mal so, wenn wir, also wenn ein Kind in der Schule beispielsweise getestet wird vom Deutschlehrer oder von dem LRS-Lehrer, den es an Schulen geben sollte, dann hat das Kind, wenn es eine Rechtschreibschwäche hat, das geht dann nach Prozentränen, also wenn wir wissen, es ist schlecht und wir haben noch die Bestätigung, dann kann dieses Kind einen Nachteilsausgleich erhalten. Und Nachteilsausgleich,
zum Beispiel Kopfhörer aufsetzen, um sich zu konzentrieren.
Zum Beispiel,
ne, oder so.
Ja, Zeit.
Genau.
Hilfsmittel wie Wörterbücher oder vielleicht auch individuelle Sachen, wenn man mit dem Kind eine Checkliste erarbeitet hat, womit ich sehr gerne arbeite, beispielsweise Satzanfänge groß, wo dann nur so Stichpunkte draufstehen, die aber dem Kind helfen, in der Zeit, die es vielleicht mehr gewonnen hat, dadurch, dass es eben ne, diese Anerkennung hat für die Herausforderung.
Da ist dann schon ein bisschen Stress weg.
Ja. Also es kann Stress wegnehmen, aber auch das interpretiert jedes Kind auch wieder anders. Manche ist es egal, die nutzen das nicht. Weil sie ja trotzdem, ja, sie sitzen ja wieder länger, ne, als die Klassenkameraden. Und ist ja auch blöd. Die wollen ja auch zur Pause.
Mhm. So. Stimmt, ja.
Also es wird ganz, ganz unterschiedlich gehandhabt. Also ich appelliere daran mit Strategien. Und wenn man was an der Hand hat, wie man diese 20 Minuten vielleicht, die man mehr hat, auch füllt, dann kann ich sinnvoll nutzen. Habe ich nur die Zeit, naja, aber keinen Plan, wie ich vielleicht mein Geschriebenes so überprüfe, dass ich typische Fehler vielleicht finde.
Mhm.
Ja gut, dann gucke ich aufs Blatt, gucke da drauf, freue mich, aber ich sehe es halt nicht. Weil also ich keine
im Normalfall
Orientierung
ändert
habe.
Sich dann da gar nichts quasi, wenn man jetzt den Nachteilsausgleich hat, aber dann ändert sich nichts in den Fähigkeiten, meinst du?
Nein, nur Nachteilsausgleich oder so ändert nichts. Es braucht das aktive Training am Problem.
Okay. Ja, und wie ist da der Weg normalerweise? Also wenn das jetzt in der Schule auffällt, dann kümmert sich der Lehrer drum?
Genau. Dann sicherlich im Idealfall werden die Eltern informiert und dann gibt es Förderunterricht für die Kinder.
Aha.
Wirklich nur zu empfehlen ist, also es wäre super, wenn das grundsätzlich etabliert wäre, parallel zum Unterricht, dass es nicht noch als zusätzliche Belastung oder Strafe empfunden wird, weil man muss ja natürlich, man muss daran arbeiten. Es geht nicht einfach so weg. Du musst hier wirklich was tun. Das Kind muss was tun. Und auch im Idealfall ziehen die Eltern zu Hause mit. Weil einmal in der Woche ein zusätzliches Training kann funktionieren, aber idealerweise besser wäre schon, wenn man jeden Tag vielleicht ein bisschen etwas macht.
Und das klingt doch gut. Dann hat man doch den individuellen Unterricht, den sie sich wünschen. Ja, also ich bin dafür. Ich bin dafür, dass sich das etabliert.
Es gibt schon, die das, wie gesagt, jetzt ja beginnen oder auch schon machen und tun. Aber ich weiß es nicht, wie flächendeckend das tatsächlich ausgeprägt ist. An Grundschulen vielleicht noch eher als an weiterführenden Schulen. Das kann ich mir gut vorstellen. Wäre spannend.
Okay, also ja die Schulen, die organisieren dann die Unterstützung. Und wenn sich da nichts tut, was würdest du dann empfehlen?
Naja, schwierig. Das ist die Frage, wie die Förderung dann aufgebaut ist. Also wenn wir wissen, wir haben ein Kind mit einer Schwierigkeit im Lesen und Schreiben, dann muss natürlich die Förderung auch oder sollte die Förderung so aufgebaut sein, dass wir nach meiner Auffassung mit handhabbaren, praktischen, sinnvollen Strategien das Kind befähigen, auch im Unterricht oder in Arbeiten Dinge umzusetzen und vielleicht so auch einen schnellen Erfolg zu haben. Wenn ich jetzt nur den Schulstoff weiterhin pauke, den es aktuell hat in der Schule im Deutschunterricht als Beispiel, werde ich nichts an der Lese-Rechtschreib-Problematik ändern. Also ich muss losgelöst vom Schulstoff arbeiten, am individuellen Problem des Kindes. Dann wird sich was verändern. Und dafür braucht es schon entweder einen Menschen, der ein unfassbar gutes Gespür dafür hat, dem das sozusagen ein bisschen im Blute ist, oder eben was ausgebildete Fachkräfte dafür.
Also die Schule schreibt eine Empfehlung und der Arzt schreibt eine Diagnose.
Sozusagen, ja. So kann man es sehen.
Und der Therapeut schreibt den Therapieplan.
Löst das Problem.
Löst das Problem, ja, genau. An wen kann ich mich noch wenden? Fallen dir SIBUZ ein? Was gibt's noch?
Genau, der schulpsychologische Dienst natürlich. Ich denke mal, als allererstes der Lehrer in der Schule sollte mein Anspruch, also für mich als Elternteil sollte der Klassenlehrer oder der Fachlehrer, die Fachlehrerin als Partnerin gelten. Es gibt, wie gesagt, wenn es eine Fachkraft für Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten an der Schule gibt, könnte ich mich natürlich auch an die wenden, wenn ich den Verdacht habe, dass da irgendwie größere Schwierigkeiten sind, die wir so nicht bewältigen können. Ein Sozialpädagoge an der Schule, vielleicht auch der Kinderarzt.
Und ja, Erziehungs- und Familienberatungsstellen, ne? Aha. Ja, vielleicht auch mal im Kiez nachschauen. Und auch, es gibt auch tolle Kinder- und Jugendpsychotherapien, die auch gerne Beratungstermine machen, die gar nichts kosten. Einfach nachfragen, anfragen, machen das ganz bestimmt, ja. Und was beinhaltet dann eine Lerntherapie? Also woran arbeitet man dann ganz konkret beziehungsweise im Allgemeinen an den Vorläuferfähigkeiten?
Auch. Also ich glaube, das oberste Ziel der Lerntherapie ist ja, dass das Kind die Beziehung mit sich selbst und damit auch die Beziehung zum Lernen und vielleicht zu der Herausforderung, zu den Schwierigkeiten hat, bessert.
Auf also gute, das Selbstvertrauen aufbaut.
Ja, Selbstvertrauen natürlich. Mhm. Sich selber auch zu reflektieren, zu hinterfragen. All diese Fähigkeiten und Fertigkeiten, die wir grundsätzlich im Leben brauchen, dass wir anfangen, das finde ich gerade beim Schreiben so wichtig, dass man anfängt, sich mal zuzuhören, was beim Schreiben parallel im Kopf so abläuft. Mhm. Weil wir sprechen uns ja die Worte. Wir sprechen oder wir schreiben, wenn wir mal drauf achten, wir schreiben in Silben. Mhm. Und normalerweise, auch da vertraue ich drauf, dass jedes Kind auch dieses, auch wenn man es, kann man auch trainieren, dieses Gespür schon hat für, oh, irgendwas stimmt hier nicht. Das haben wir in der Regel. Mhm. Also, weil wir lernen ja, also vielleicht als Erklärung, wenn wir schreiben oder wenn wir schreiben lernen, wenn wir Wörter schreiben, bei uns im Kopf speichert sich ein Bild dazu ab. Mhm. Und permanent, wenn wir schreiben, gleichen wir Buchstabe für Buchstabe ab. Mhm. Und wenn wir das Gefühl haben, ups, irgendwas stimmt hier nicht, ich weiß nicht, wie es weitergeht, dann halten wir inne. Mhm. Und es haben viele Kinder diesen Impuls. Sie gehen aber drüber. Mhm. Sie achten nicht darauf. Sie schreiben einfach weiter. Oder sie wissen, ach ja, eigentlich wird groß geschrieben oder klein geschrieben oder was auch immer. Sie gehen einfach weiter. Und darum geht es auch so ein bisschen, beobachte dich wieder selbst. Mhm. Komm, achte darauf, weil die Lösung steckt schon in dir drin.
Also den Zeitdruck rausnehmen.
Und nicht husch husch einfach fertig werden. Für viele ist es dann auch ein lästiges Übel und dann machen wir jetzt mal durch und werden fertig.
Weil ja, dann, genau. Hier, dann sind wir schneller durch.
Ja, und da fehlt ganz oft die Selbstkontrolle und das eigene Vertrauen.
Aber vielleicht also, ist es auch, weil sie es nicht richtig wahrnehmen. Also vielleicht kriegt man es nicht unbedingt mit, oder?
Ja, natürlich gibt es die das, aber da sind die Schwierigkeiten nochmal, also völlig anders. Ich glaube, es gibt die, gerade beim Lesen und Schreiben, die Schwierigkeiten, die darauf fußen, dass die Regeln, die erarbeitet wurden, eben nicht so automatisiert werden konnten durch Wiederholung, dass das eben vollautomatisch im Hinterkopf abläuft. So. Aber Regeln kann ich trainieren durch Übung, 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 wie beim Sport.
Kann man wieder überschreiben.
Ja, und jetzt zurück vielleicht zu deiner Frage, auch wenn ich mit den also mit diesen Basiskenntnissen, auch die Vorläuferfähigkeiten. Lesen und Schreiben beginnt bereits im Kindergarten. Es beginnt nicht erst in der Schule. Und also phonologische Bewusstheit und Benennengeschwindigkeit sind Vorläuferfähigkeiten für Lesen und Schreiben. Mhm. Und die phonologische Bewusstheit unterteilt man nochmal im engeren und in den weiteren Sinne. Fakt ist, dass die Fähigkeit zu reimen, Wörter in Silben zu zerlegen, zur phonologischen Bewusstheit gehört. Mhm. Ja, das ist also wichtig für den späteren Erwerb, fürs Lesen und Schreiben. Und Kinder, denen diese Fähigkeiten, ja, wo man da schon in der Kita-Zeit merkt, so richtig klappt das nicht, die gelten als Risikokinder eben für spätere Probleme beim Lesen und Schreiben. Kann, muss aber nicht. Und deswegen diese ganzen Tests, die auch im Kindergarten gemacht werden, mit Hören, mit Sehen, wie wichtig die sind, damit eben bei vielen Kindern wird dann festgestellt, dass sie gar nicht richtig hören. Mhm. Und wenn ich natürlich nicht richtig höre.
Und das liegt nicht an der Konzentration, sondern am Ohr und am organisch, Gehirn.
Genau. Ja, organisch. Mhm. Und wenn ich eben nicht richtig hören kann, und ich ja so eine Paukenröhrchen bekomme, und danach, dann ist ja mein Erleben ein völlig anderes. Dann bin ich natürlich viel heller, weil wenn du nichts hörst, dann ziehst du dich doch automatisch, glaube ich, auch ein bisschen zurück.
Ja,
und dann denkt man mal, dieses stille Kind, das spricht dann vielleicht auch nicht. Und dann bauen sich eben so viele Schwierigkeiten auf, die, ja, wofür das Kind eigentlich ja, wie gesagt, nichts kann. Und an der Stelle greifen oft auch schon Logopäden. Mhm. Oder wenn motorische Hindernisse sind oder wenn man merkt, die Feinmotorik ist nicht so ausgeprägt. Mhm. Ergotherapeuten. Also wie wichtig das ist, dass da schon im Kindergarten wirklich auch geguckt wird. Und die Benenngeschwindigkeit, dann haben wir das komplett mal abgefertigt. Da geht es gar nicht darum, wie schnell man lesen oder sprechen kann, sondern wenn du einem Kind ein Bild zeigst, wie schnell erfasst es das Bild und nennt es dir, was da drauf ist. Genau. Und
also solche Übungen kommen denn in der Therapie auch bei dir vor?
Wenn es sein muss, ja. Also ich mache das beim Lesen tatsächlich mit manchen, da ging es um Schnelligkeit im Lesen und da war wirklich die Herausforderung, das Erfassen der Buchstaben und damit das Zusammenfügen der Silben. Das heißt, wir haben da erst mit Silben begonnen, mit zwei Buchstaben, irgendwelche Fantasiesilben gezeigt. Sie sollte, das war ein Mädchen, sie sollte die Silbe erkennen und dann mir um die Ohren hauen sozusagen. Sie sollte am Ende schneller sein. Das heißt, wenn ich die Karte gerade schon am Hochhalten bin, im Idealfall sagt sie dann schon, was draufsteht. Und das kann man gut üben und dann eben auch erweitern. Auf zwei Silben, auf drei Silben, so.
Und wie macht man das mit Spaß gemacht? Wie macht man das mit der Mathematik, also mit dem Rechnen? Wo gibt es dort auch etwas, was schon die Rechenfähigkeit andeutet? Weil ich glaube, ich hätte das üben sollen im Kindergartenalter. Ich habe mit Puzzeln gehört, ist eine Technik, in der man sehr viel mathematische Kenntnisse trainiert. Aber was anderes weiß ich nicht.
Naja, guck mal, beim Puzzeln, das ist räumliche Wahrnehmung so ein bisschen. Du guckst dir auch Muster an und zu welchem Muster passt das eine oder das andere vielleicht eher? Natürlich. Als Vorläuferfähigkeiten im Bereich der Mathematik zählt auf jeden Fall das Wissen über Mengen. Also etwas nach Formen und Farben zu sortieren.
Also und, sortieren, ja, genau.
Ja, und zu erkennen, das ist ein Dreieck oder ein Viereck. Geschichte von meinem Sohn, der ist jetzt 3,5. Wir waren beim Kinderarzt, ich glaube, das war Anfang des Jahres, keine Ahnung, welche Untersuchung. Und da hat man ihm Formen gezeigt. Ich fand das sehr gut. Da war ein Viereck. Man erwartete von ihm, er möge Fenster oder Viereck sagen. Er hat Dreieck gesagt. Da hat er die Erwartungshaltung nicht erfüllt. Zack, gleich schlechter eingestuft. Ich denke so, Momentaufnahme. Und das ist auch die Schwierigkeit bei diesen Diagnosen oft. Es sind Momentaufnahmen, wie jeder andere Test auf. Ist der Mensch, der da steht, der den Test mit mir macht, finde ich den doof. Werde ich nicht vielleicht das so als Leistung, meine Leistung wirklich zeigen. Also von daher diese Momentaufnahmen ein bisschen unter Vorbehalt betrachten.
Stimmt.
Auch die ersten Mengenvergleiche. Wer hat mehr Bonbons als der andere zum Beispiel? Oder, das fand ich auch erstaunlich, Mensch, mein Sohn ist 3,5, da stellt er fest, wenn wir hier 2 sind und da 2, dass wir dann 4 sind. Meine Güte. Großartig, was schon so möglich ist. Auch, was steht hier noch? Erfassen von Mengen bis 3 oder 4 ohne zu zählen. Also, dass ich dieses Bild mit der Zahl schon verknüpft habe. Natürlich kann man das trainieren und ich nenne so diese Würfelbilder. Ist ein super Training für, um natürlich zu erfassen, das sind 5. Ohne dass ich halt dieses Bild, was da ist, so wie es ist, ist immer 5. Ich muss nicht nachzählen. Und auch das ist ein Merkmal vielleicht für Kinder, die Schwierigkeiten haben. Die würden immer wieder die 5 nachzählen.
Stimmt, ja. Das stimmt.
Und irgendwann haben wir geschnallt, ach guck mal, ist 5. Muss ich nicht mehr zählen, es ist 5. So, ne?
Dann aber 5, die Zahl ist eben in deren, also dieses, das ist einfach abstrakt. Die kommen noch nicht darüber hinaus von der Menge an Klötzchen auf 5 zu schließen und so. Das ist noch nicht da. Ja, aber wie kriegt man das hin, ne? Dass sie das sofort, das ist einfach Übung.
Es ist Übung und ich glaube wirklich erfahren und begreifen an der Stelle.
Ja, ja, ja.
Dass man mit allen Klötzern arbeitet, mit was auch immer, was so da ist, dass man sagt, okay, hol mir 5 Stifte und. Und ich kann mir vorstellen, sicherlich, je mehr man das macht, dass dann auch irgendwann weniger dieser Zählprozess eben im Vordergrund ist, sondern du vielleicht siehst, okay, das sind 3, das sind 2, das sind 5. Darüber denken wir ja nicht mehr nach.
Wodurch kommen eigentlich die Probleme mit den Vorläuferfähigkeiten? Also, was muss da passiert sein, um die Schwierigkeiten zu entwickeln? Weißt du das?
Naja, Vermutungen. Also, es gibt ja auch genug, glaube ich, Studien darüber. Beispielsweise, wenn ich Kind bin in einem Elternhaus, wo vielleicht Mama und Papa unfassbar viel arbeiten, wenig Zeit ist, um sich mit mir selber zu beschäftigen.
Na klar, vernachlässigt.
Dann natürlich Und kann das schon sein, dass eben, weil weniger über so, oder vielleicht auch weniger mit mir gesprochen wird, was auch immer, dass ich dann eben als Kind natürlich weniger Bezug zu so in Sachen habe.
Und ja, auch kein Feedback, ne? So, ja, dass ich meinetwegen dann eine Rückmeldung habe, das war ein richtiger Weg. Ja.
Und
ganz wichtig.
Wenn Elternhäuser, ist ja zum Teil auch so, da sind die Eltern einfach beeinträchtigt. Und dann natürlich ist die Stimulation des Gehirns, die Reize, die wir ja durch Sprache oder andere Impulse setzen, vermutlich geringer als in einem, sage ich jetzt mal, ein Akademikerhaushalt, wo Mama und Papa unfassbar viel Zeit haben und noch tausend andere Leute, ich übertreibe jetzt, maßlos engagieren können, damit das Kind gefördert wird.
Ja, genau. Das heißt, bei mir war das auch so, dass einfach das soziale Umfeld, also meine Familiengemeinschaft dort, wirkliche Konflikte austragen musste. Und da war einfach anderes wichtiger, ne, als jetzt irgendwelche Matheformeln zu üben. Gut, meine Oma hat da mit mir das 1x1 geübt, immer abgefragt. Sobald ich irgendwie im Garten war und sie besucht habe, hat sie das mit mir geübt, ob ich will oder nicht. Deswegen kann ich das eigentlich bis heute noch ganz gut. Aber hätte sie das nicht gemacht, wäre ich in meinem kritischen Umfeld so ein bisschen untergegangen, was die Schule angeht. Das ist definitiv so. Ja, und wenn man dann die Teenager sieht, die vielleicht sogar innerpsychische Probleme oder Konflikte austragen durch Hormone, durch Verliebtsein, durch alles sowas, beschäftigt man sich auch nicht mit Mathe.
Nein. Und es kann auch genau das andere Extrem sein, dass von den Kindern mitunter einfach auch zu viel abverlangt wird, wo die Nachmittage so durchstrukturiert sind, ein Hobby folgt dem anderen. Da, auch das kann ja schlussendlich zu einer Verweigerung führen, weil es einfach mal zu viel ist. Und es ist ja nicht nur, sind ja nicht nur Kinder, die irgendwann ausgestiegen sind. Ich meine, es kann auch ein Umzug dazu führen, dass ich werde aus meinem sozialen Umfeld rausgerissen, ich komme in eine neue Klasse, keine Ahnung, alles ist sowieso doof, ja. Und dass ich dann eben da Schwierigkeiten habe, Fuß zu fassen, mich in der Klasse zu orientieren. Und dann haben wir vielleicht noch einen Wechsel von Bundesland zu Bundesland, wo dann auch die Anforderungen verschieden sind. Also das kann dazu führen, eine Trennung der Eltern, also alles Mögliche kann dazu führen, dass das Einfluss auf Lernen hat schlussendlich.
Ja, voll. Aber auch wenn alles gut ist oder harmonisch ist und man Unterstützung bekommt, kann es auch sein, dass ich es gar nicht richtig gelernt habe, wie es Lernen funktioniert.
Ja, wie man Lernen lernt? Beim Lernen.
In der Schule nicht.
Im Idealfall lernen wir es natürlich in der Schule. Und ich glaube, also wenn ich auf mein Kind zurückgucke, die ersten 6 Jahre, da würde ich mir schon hoffen, erhoffe ich mir, dass die Kinder da mit guten Strukturen und auch Methoden aus der Schule rausgehen, um auf weiterführende Schulen zu gehen, um irgendwie zurechtzukommen. Aber zumindest in meinem kleinen Kosmos an der Stelle ist da ganz viel nicht passiert. Also mein Kind man hat ihr nicht gezeigt, wie man mit Hefteaufzeichnungen beispielsweise sich auf eine Klassenarbeit vorbereitet. Und an der Stelle denke ich auch, es kann nicht zwingend die Aufgabe von uns Eltern sein, ob wir es jetzt können oder nicht, ne? Das mit zu übernehmen. Und da ist ein Kind dann natürlich aufgeschmissen alleine. Und dann entwickeln sich vielleicht auch Strategien, die irgendwie funktionieren, aber nicht optimal sind.
Ja, Vermeidung.
Ist auf jeden Fall eine gute Strategie, nichts machen zu müssen.
Oder einfach improvisieren, und mal schauen, was hängen geblieben ist. Aber so richtig System hatte das nicht.
Ja, und ich glaube, um da was anzuregen, was die Kinder nachhaltig nutzen können, muss ich eben etwas immer wieder auch anbieten im Unterricht. Vielleicht, ich weiß es nicht, ist es vielleicht wirklich leichter gesagt als schlussendlich getan.
Wir mal aufzählen. Also man kann lernen durch Wahrnehmen, man kann lernen durch Erfahrung, man kann lernen durch Erkenntnis, man kann lernen durch Vernetzung, also im Gehirn, ja, Wissen ansammeln, neue Schaltungen. Neue Neuronen schalten sich da. Man kann beobachten, man kann machen und man kann darüber nachdenken und zu einer Erkenntnis kommen. Liebe Lehrer, ihr seid eingeladen darin, in diesem bunten Potpourri. Aber die machen das ja schon. Also es ist ja gar nicht so, dass Lehrer unfähig sind. Ganz im Gegenteil, Nein. Die machen einen Mega-Job. Mhm.
Und ich glaube, das ist die Kunst ja auch, aus all dem, was man machen kann, das Richtige zu wählen, um schlussendlich wieder alle zu erreichen. Und das natürlich ist schwierig. Mhm. Und ich glaube, unter auch dem Druck, den Lehrer stehen, natürlich, du musst hast deinen Stoffplan, den du schaffen musst und, dass dann man vielleicht eben auf neue Sachen, die irgendwie ganz cool sind, vielleicht dann doch nicht zurückgreift, weil dem anderen man sich wiederum viel, viel sicherer fühlt und man weiß, es funktioniert.
Aber komm, stellen wir uns doch mal vor in der Schule, dass es eine Stunde gibt und du merkst selber und also man wird dann darauf als Schüler trainiert, sage ich mal, darauf zu achten, ist meine Einschätzung jetzt gut über mich, also kann ich das gut, bin ich zufrieden damit oder gehe ich nochmal in die individuelle Stunde, wo mir jemand das nochmal zeigt, nochmal sagt, oh guck mal, wir müssen bei dir da ansetzen, das wäre doch voll die gute Strategie, wieder die Kinder aufzufangen und dann, ja, wenn der die Schüler aus diesem individuellen Unterricht gestärkt rausgeht, kann es wieder in den normalen Unterricht reingehen und sagen, ich habe jetzt ein Feedback bekommen von meinem Coach, von meinem Trainer, quasi so Selbstbewusstseinstrainer oder so, Selbstwerttrainer und gehe dann wieder rein und kann wieder mitmachen. Also das stelle ich mir richtig gut vor. Darauf, ich glaube, da wäre ich als Kind, hätte ich definitiv mit zu tun gehabt. Also ich wäre da gerne hingegangen.
Ich bin mir sicher, es gibt bestimmt viele, viele Schulen, die tolle Methoden an den Tag bringen, wo sie die Kinder gut abholen und wo ein individuelleres, selbstbestimmtes Lernen herrscht. Ja. Gibt es mit Sicherheit.
Und man muss die Kinder irgendwo auch immer wieder motivieren, positiv zu sein, sich im Schulumfeld wohlzufühlen und diese Misserfolge irgendwo wegzustecken. Ja. Aber ja, das gibt einen psychologischen Dienst und den kann man auch wirklich ruhig nutzen an der Schule.
Und ich glaube, ich meine, wenn es um Veränderungen auch in Schule geht, ich glaube, die Veränderung, die beginnt grundsätzlich bei uns selbst. Also wenn ich etwas verändern möchte, kann ich ja schauen, was in meinen Möglichkeiten, in dem Rahmen, in dem ich mich bewege, was da möglich ist. Mhm. Und ich glaube, wenn meine Schulen leider sehen manchmal sehr trist von innen aus. Ja, und das natürlich macht keine Freude. Nee. Aber wenn ich es schaffe, vielleicht den Klassenraum so zu gestalten, gemeinsam mit den Kindern, dass sich da alle wohlfühlen. Mhm. Also ne, von dem, wie es wirklich aussieht und dann auch natürlich von der Atmosphäre. Ich glaube, da kann man ganz viel von anderem Grau, was vielleicht drumherum ist, aufwerten. Und ist dann vielleicht auch viel, viel wichtiger. Vielleicht auch gar nicht mal, vielleicht muss es gar nicht das Äußere sein, sondern wie wir innerlich miteinander dann umgehen und mit Stoff umgehen.
Prozentual, und weißt du das, wie viel Schwierigkeiten bis hin zu wie viel Störung es gibt innerhalb der Schule, innerhalb der Klasse, innerhalb der Jahresstufen?
Wenn wir jetzt mal eine grobe These aufstellen, wenn wir 25 Kinder haben, ja, oder anders, wenn ich überlege, wir haben an einer Schule eine Klasse mit sich nach meinem Schnitt 25 oder nehmen wir 30, lässt sich leichter rechnen, 30 Kindern und die wurden alle getestet auf LRS und 15 davon in Förderkurse sollen, ist das natürlich eine erschreckende Zahl.
Das kommt vor? Alltäglich in Berlin?
Nö, mit Sicherheit nicht. Also ich weiß nicht, was passiert, wenn man flächendeckend tatsächlich präventiv testet, um eben die Kinder zu entdecken. Und das war ja die Idee an der Schule. Wir machen uns diese Mühe und diesen Aufwand betreiben wir, damit wir die genau herausfinden und gezielt fördern können. Mit dem Ziel, dass ihre Fähigkeiten im Schreiben in erster Linie sich verbessern. Mhm. So. Aber es ist wünschenswert, dass das gemacht wird, braucht aber auch viel Kapazität und viel Ressourcen bei den Lehrern, weil das kostet wiederum ja viel Zeit. Du musst das schreiben, ist das eine, aber es muss ausgewertet werden. Es muss, dann müssen Förderpläne geschrieben werden. Und das ist ein Riesenaufwand, den da die Lehrer zu ihrem zusätzlichen oder auch Lehrerinnen zu ihrem zusätzlichen Arbeitspensum noch auf dem Tisch haben.
Ja, ja, total.
Und da wäre es zu wünschen, wenn es finanzielle Mittel gäbe, dass man eben mit Lerntherapeuten nicht nur kooperiert, sondern die vielleicht auch wirklich an Schulen beschäftigen kann. Und auch da werden ja Schritte gegangen, dass, so wie wir an der Schule sind, Lerntherapeuten eingesetzt werden, um da eben die Kinder und auch die Schule mit zu unterstützen. Hm. Und wenn man das langfristig schafft tatsächlich, dass das ein Standard ist, dass wir eben nicht nur einen Sozialpädagogen haben, sondern auch einen Lerntherapeuten, der da wirklich, oder auch mehrere, ich meine, wenn du eine große Schule hast mit vielen Kindern und ein Lerntherapeut 3 bis 4 Kinder maximal wirklich in der Gruppe hat, braucht man schon viele Menschen und viel, viel Zeit. Aber wenn man das wirklich hinbekommt, dass Schule eben das noch als Mehrwert dazu hat, was wirklich fest integriert ist und etabliert ist, ich finde, das wäre großartig.
Finde ich
und das
auch.
Flächendeckend von 1 bis zum Abitur, weil die Probleme hören ja nicht nach der Grundschule auf. Die gehen ja weiter. Ja.
Was ist unser Arbeitsauftrag? Oder unser Kraftwort? Wir haben auch lange schon kein Kraftwort mehr gehabt.
Ich finde Beziehung. Ich würde gerne das Wort Beziehung.
Ah, da sind wir in der ersten Folge. Beziehung.
Wir werden da immer wieder zurückkommen, aber wir merken ja, dass A und O von allem ist, der Umgang miteinander, in welcher Beziehung wir miteinander oder auch zu etwas stehen. Ja. Beziehung. Und vielleicht als Arbeitsauftrag, den wir nach draußen geben, was ich oft bemerke, ist, wenn die Kinder mal in einem Vorgespräch mit dabei sind. Und wenn wir dann eben über die Problematik, Mathematik wird sehr gerne da stöhnen sehr viele Erwachsene ab. Macht's bitte im Stillen. Nicht nach außen. Man kann natürlich auch formulieren, dass es auch schwierig ist, aber wenn ich schon so abstöhne als Elternteil über irgendetwas, was mir selber natürlich auch nicht liegt, wie soll ich denn dann von meinem Kind erwarten, dass es mit großer Freude sich an die Aufgaben macht? Da kann man vielleicht auch mal gucken, vielleicht gibt es andere Möglichkeiten, dem Ausdruck zu verleihen, mitzulernen vielleicht.
Absolut. Ja, so schwer es fällt.
Meine eigene Beziehung zu vielleicht auch, was das Problem meines oder die Herausforderung meines Kindes ist.
Total.
Vielleicht triggert mich das ja eben auch. Und wie stehe ich dazu?
Hey, da bringst du mich auf eine gute Idee. Jeder Erwachsene oder fast jeder Zweite sagt, Memory können Kinder besser als die Eltern.
Das stimmt.
Ja? Und ich werde mich ganz bewusst jetzt mal in die Spielsituation des Memories begeben, weil es mir schwerfällt. Ich bin da wirklich viel schlechter als meine 5-jährige Tochter. Aber ich mache es bewusst, um zu sagen, wenn die Kinder mit ihren Schwierigkeiten bei mir das jede Woche machen, dann kann ich das doch auch einmal im Monat machen.
So sieht's aus. Ja, Memory. Ich bin dabei. Ich gehe dann mit, das werde ich dann...
Bist du darin gut oder schlecht?
Schlecht.
Aha.
Schlecht.
Okay.
Ja.
Ja, dann ist es ein guter Auftrag für uns.
Auf jeden Fall. Oh Gott. Ja, wir nehmen die Herausforderung an der Stelle.
Gerne.
Sehr gut. Ja, damit sind wir mit dieser wunderbaren Aufgabe, Memory zu spielen, schon wieder am Ende der Folge 4 angekommen. Wie ist deine Beziehung zu Mathe, Deutsch und Englisch? Wie geht ihr damit um? Schreibt uns das in den Kommentaren. Besucht uns auf Social Media. Likes nehmen wir immer gerne. Und wir freuen uns dann auf eine weitere Folge.
Im Gespräch waren Caroline und
Fritzi.
Weitere Infos und alle hier gehörten Audiobeiträge findet ihr auch als Wortbeiträge auf der Internetseite www.lib-berlin.de.